Es gibt natürlich auch einfach diese Bilder, die sind perfekt und die sind wahnsinnig schön, aber dann fehlt es vielleicht manchmal an Emotionalität, weil sie zu perfekt sind, weil es ist sozusagen schon fertig, du kannst nichts mehr hineinprojizieren.
Moin, mein Name ist Nils-Hendrik Müller und ihr hört den Pickdrop-Podcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und weil das Beantworten von Fragen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Meine heutige Podcast-Partnerin kann aus 650.000 Teilen ein Foto-Award zusammensetzen, hat innerhalb von 2 Jahren die Arbeiten von 46.000 Fotografen durchgearbeitet und leidet trotzdem noch nicht unter quadratischen Augen. Hallo Anna Dittmann.
Hallo.
Nicht unter quadratischen Augen. Du trägst eine Brille genau wie ich. Kommt die daher oder war die vorher schon da?
Die war schon lange vor dem Bildschirm da.
Aber also die erste Frage, die sich mir gestellt hat, also ich habe dich kennenlernen oder treffen dürfen oder bin an dir vorbeigekommen in dem Moment, wo ein Herr sagte, ja, wir haben ja einen Fotowettbewerb und es ist der weltgrößte und wir haben 650.000 Einsendungen und das ist übrigens die Anna. Und es war im Vorbeigehen und das hat dann nachgeheilt und eine halbe Stunde später habe ich mir gedacht, okay, wieso weiß ich das nicht? Und zweitens, wie kann das sein? Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, du bist aber nicht mit dem Vorsatz ins Berufsleben gestartet, den größten Fotowettbewerb der Welt zu betreuen, oder?
Nein.
Wie bist du da reingestolpert?
indem ich hier bei CW in Oldenburg in die Tür gestolpert bin, sozusagen. Nein, ich habe mich hier beworben damals auf ein Praktikum im Marketing. Und nachdem dieses Praktikum vorbei war, wollte ich gern bleiben. Und CW wollte auch, dass ich bleibe. Und dann gab es diese Stelle, den CW Photo Award zu betreuen, der auch schon damals der weltgrößte Fotowettbewerb war. Und dann war es an mir, das zu halten.
Ich habe im ersten Moment habe ich auch gedacht, so diese Begrifflichkeit des weltgrößten Foto Awards. Da habe ich gedacht, das ist jetzt was ist denn? Dann habe ich natürlich erstmal angefangen zu recherchieren und habe dann tatsächlich nachgelesen, dass die Zahlen, also erstmal die Einsendungszahlen stimmen, die sind brutal. Mhm. Ich habe das in der Anzeige gehabt, es gibt 650.000 Einsendungen bei dem Wettbewerb 25
ja,
war das, ne?
Der letzte jetzt, ja.
Der letzte war das 25?
Ja, also er läuft immer ein Jahr und dann endet er sozusagen immer im ungeraden Jahr, so kann man sich's merken, dann wäre es 2025 geendet.
Das heißt, wenn er jetzt wieder startet, genau. Im Mai, dann läuft er ein Jahr, die Einsendung und dann dann heißt er dann 27.
Genau.
Okay, verstanden. Aber 650.000 Einsendungen, 46.000 Fotografierende, sage ich an dieser Stelle mal direkt, haben eingesendet aus 153 Ländern. Da habe ich auch gedacht, okay, was ist der größte? Es gibt ja welche für Sparten, für unterschiedliche Sparten. Wie würdest du das einstellen? Das ist eher ein Amateur-Award oder Amateur oder Profis. Wer sendet da ein?
Alle. Das ist eine sehr generische Antwort. Aber tatsächlich limitieren wir da nicht oder restriktieren da nicht von Anfang an. Also wir sagen, alle können mitmachen. Es ist offen für Amateure, für ambitionierte Hobbyfotografin, für Profifotografin. Da misst sich sozusagen jeder mit jedem. Es gibt keine Einschränkung, was Equipment angeht. Es gibt keine Teilnahmegebühr. Das heißt, erstmal steht der Award jedem offen.
Wie ist der denn auf diese Zahlen gekommen? Hast du eine ungefähre Übersicht, wann ihr damit angefangen habt?
Das ist schon über 10 Jahre her.
Ja gut, den World Press Award gibt es, glaube ich, 50 oder 60.
Ja, so
und ich glaube,
noch nicht.
Ich weiß gar nicht, ob die auf so viel Einsendungen kommt, wie ihr Fotografierende habt. Aber das ist sicherlich, das ist ja ein ganz anderes Genre, ne? Das eine ist ja wirklich eine Bubble unter Fotografen und bei den Fotografen selber auch nochmal eine Bubble, nämlich die bildjournalistische Bubble. Das ist sicherlich wahrscheinlich der bekannteste, ne? Das heißt, der größte muss ja nicht der bekannteste sein,
das
und umgekehrt. Aber ihr habt durchaus auch einen Profi-Anteil.
Richtig. Das sieht man dann wahrscheinlich auch in den Gewinnerbildern am Ende, dass natürlich die Profifotografin weiterkommen im Wettbewerb. Es liegt einfach an der Bildqualität. Muss aber auch nicht. Also auch da kann ich schon, ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, aber vorwegnehmen, wir jurieren anonym. Das ist auch da, es gibt keine Sparte im Amateur- oder Profibereich. Du kennst nur das Bild und nicht den Menschen dahinter, nicht wie lange der schon fotografiert, auch nicht das Equipment. Also am Ende zählt nur das Foto. Und
nur das Ergebnis.
Genau, nur das Ergebnis. Und dann ist es klar, dass, wenn man mehr Übung hat, vielleicht, dass man weiterkommt, aber keine Garantie.
Was ich mich gefragt habe, wenn du 650.000 Bilder, das klingt ja auf den ersten Blick erstmal brutal viel.
Mhm.
Ja, das ist, ich habe überlegt, wie lange ich brauche, um überhaupt so viel Auslösung zu kriegen. Also ich glaube, die härtesten Kameras, die ich mal irgendwie wieder zurückgegeben habe zu Calumet, die hatten so 350, 400, 450.000 Auslösungen, habe ich dann aber um ein paar Jahre für gebraucht. Die Range wird ja höflich gesagt sehr groß sein. Hast du ein ungefähres Gefühl, wie viel Prozent sich in so einem Top-Level bewegen, wo du sagst, die kommen weiter?
Du meinst jetzt von den Fotos?
Genau.
Also am Ende haben wir 1.000 Gewinner.
Das heißt, alle 650 Bilder hast du einen Treffer. Da kommen wir nämlich...
Wenn man es so sehen will, wenn man statistisch sehen will, ja.
Wie viel kommen denn überhaupt bis zur Jurierung?
Wir jurieren auch über ein Jahr lang. Also es ist jetzt nicht so, dass wir 650.000 Fotos an einem Tag durchschauen. Und
ja,
auch
gut,
nicht wir, sondern wir haben ja eine professionelle Jury dafür. Sondern das funktioniert laufend über den Wettbewerb, monatlich. Wird schon durchgeschaut und dann landet es am Ende in einem großen Pool.
Das wäre nämlich meine Frage. Wie schaut man 650.000 Bilder durch? Also wie bereitet man diese Bilder für eine Jury vor? Bist du die erste Instanz?
Ja, und mein internationales Team. Also die Größe und die Bekanntheit des Awards liegt ja auch daran, dass wir den international spielen. Also es ist ja nicht nur CW Deutschland, der den ausrichtet, sondern alle Standorte in ganz Europa. Und dann eben darüber hinaus, wo wir gar nicht aktiv vermarkten, aber er trotzdem an Beliebtheit gewinnt. Und die Länder sortieren vor und geben es dann an die Jury. Monatlich.
Das heißt, wie gesagt, also es kommen nicht 650.000 Bilder, sondern die kommen innerhalb eines Jahres. So.
Genau.
Das heißt, wie viele Leute sitzen da dran an diesen ersten 650, so aus dem Bauch raus?
Ich würde sagen, über alle Teams hinweg 30 bis 50 Menschen, die sammeln, vorsortieren, sichten. Genau.
Ja, weil mein Sohn hat schon vermutet, dass das nur alle 2 Jahre stattfindet, weil er hat sich dann ausgerechnet, wie viele Bilder du dir pro Tag angucken musst, wenn es 650.000 Bilder sind. Da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein, das funktioniert nicht. Also das heißt, du hast 30 bis 50 Leute, die durchgucken, das ist die erste Hürde sozusagen, oder das Tor zum Finale. Also wie so ein Fußball-Scout auf dem Ascheplatz. Ne? Das heißt, in den Ländern wird dann geguckt und hier und da und dann hat es halt hier und da ein paar Talente und dann wird das einmal gesammelt und dann hast du 1.500 Bilder. Der Punkt ist aber, sind die 1.500 Bilder dann schon nach Kategorien sortiert? Weil ihr habt ja ganz unterschiedliche Wettbewerbskategorien.
Genau, und wir jurieren pro Kategorie. Also verglichen wird sozusagen immer nur innerhalb einer Kategorie.
Ah, okay. Das heißt, ihr habt, ich habe mal durchgezählt, es ist Nature, Wildlife, Tiere, also in 2 Kategorien, Landschaften, Menschen, Architektur, Sports, Action, Reisekultur, Street Photography, Close-up und Makro als eine und Kochen und Essen als eine im letzten Wettbewerb gewesen. Wie viel kommen da in den Einzelkategorien an? Wie ist das verteilt? Gibt es Kategorien, die so richtig durchschlagen?
Ja.
Welche sind das?
Also ich würde sagen...
Also ich will nur wissen, wo ich jetzt... Ja, weil ich habe halt wirklich überlegt, dass Es wäre, also ich meine, gut, World Press Award habe ich keine Chance. Das ist nicht mein Beritt und da sind auch, da gibt es ja andere Beschränkungen. Es muss gedruckt, es muss Presse, es muss nicht nur ein großartiges Bild sein, was man erstmal haben muss, es muss auch noch veröffentlicht sein. So, und jetzt wäre ja die Frage, was passiert, wenn man sich jetzt eine Handvoll Kollegen nimmt und sagt, ey, wisst ihr was? Wir treten jetzt mal gegeneinander an und gucken, ob es überhaupt einer von uns dahin schafft. Und da habe ich mir gedacht, kleiner Wettbewerbsvorteil für mich, gibt 10 Kategorien. Ich frage dich erstmal, welche sind am überlaufendsten, damit ich mich auf die anderen konzentrieren kann.
Ich würde sagen, da hast du gute Chancen bei Kochen und Essen. Da ist nicht so viel los wie zum Beispiel bei Nature und Wildlife, einreichungsmäßig.
Okay, Nature and Wildlife. Obwohl Tiere, da habe ich mir auch überlegt, da kommen wahrscheinlich viele Bilder an, wo jemand einen sehr persönlichen Bezug so hat, die vielleicht dann qualitativ nicht ganz so hochwertig sind. Aber
auch das kann gewinnen. Wenn wir uns die Gewinnerbilder des letzten Awards anschauen, hat dort ein Katzenfoto in der Kategorie Animals gewonnen. Aufgenommen mit einem Handy bei einem Freund zu Hause, die guckt so durch den Vorhang. Auch da, ich glaube, wenn wir über diese Fotos sprechen, müssen wir auch über Emotionen sprechen, die sie hervorheben. Und auch, also genau, es ist genau das. Am Ende zählt nur das Foto und was es bei ihm auslöst oder bei unserer Jury auslöst.
Ja, aber es ist insgesamt, also ich muss dazu sagen, ich habe mir dieses, das Buch habe ich mir dann ja besorgt tatsächlich von dem letzten Foto Award, als ich das durchgeguckt habe, war ich persönlich an vielen Stellen wirklich baff, muss ich ganz klar sagen. Das hat mich so ein bisschen an vielen Stellen erinnert. Es gab in den 90er Jahren von Stockagenturen wie Getty Images halt so Kataloge, wo man damals, als es noch kein Internet gab, eben Bilder bestellen konnte für seine Firmen. Themenbilder, atmosphärische Bilder überhaupt und so weiter und so fort. Und das Niveau dieses Photo Awards oder das, was da in den Büchern gelandet ist, war so brutal hoch, dass ich gedacht habe, da möchte ich nochmal nachfragen. Weil das ist, weil ich stehe da als Profi und sehe da das ein oder andere Bild und ich denke, ja, würde ich qualitativ auch gerne hinkommen, bin ich nie hingekommen. Deshalb möchte ich mich damit mal beschäftigen. Du hast gerade gesagt, das ist ein Katzenfoto mit dem Handy. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Muss ich jetzt für alle, die dieses Buch oder die Bilder aus dem letzten Award noch nicht kennen, die sich noch nicht auf der Seite umgeschaut haben, sagen, das klingt erstmal lustig, ja, Amateur Award und Katzenbild mit dem Handy hat gewonnen, wird aber, glaube ich, der Qualität des Awards überhaupt nicht gerecht.
Das passiert, ich würde sagen, vielleicht einmal bei jedem Award, dass vielleicht bei den Kategoriegewinnern ein Handyfoto dabei ist. Letztes Jahr war es auch, das meine ich, also warum ich das so erwähne, ist, dass oft das Vorurteil besteht, ich kann ja nicht mitmachen, ich habe ja keine Kamera. Und darum geht es uns ja nichts. Es geht darum, ein gutes Foto zu machen und nicht in welcher, also mit welchem Equipment das aufgenommen wurde. Und letztes Jahr war es auch zum Beispiel ein Handyfoto, was gewonnen hat, aber das Motiv in der Kategorie Kochen und Essen war ein ganz anderes. Da hättest du niemals gedacht, dass das jetzt das Amateurfoto ist. Alle anderen Kategoriegewinner, die anderen 9 und der Overall-Winner, die entsprechen schon dem Niveau, was man dann auch bei den Gewinnerbildern sieht. Also wo du auch denkst, okay, das müssen alles Profis sein. Was aber auch wieder nicht stimmt.
Ja, gut, es gibt eine Ausgabe im Picture-Podcast mit Max Münch, der als Reiseinfluencer unterwegs ist, unheimlich viel in der Mongolei und der hat eben auch, da geht es eben auch genau um dieses Thema und ich meine mich zu erinnern, dass er irgendeine für eine Travel Agency in Kanada eben auch zum Teil einfach mit dem Handy arbeitet. Genauso wie ein Paul Ripke, der für Mercedes AMG die Content Stories macht, eben auch solche Sachen entwickelt haben, die einfach eben zu dem jeweiligen Medium an der Stelle passen und wo es eben am Ende des Tages ja um die Kommunikation geht und eben und auch um die Emotionen. Du hast gesagt, Emotionen spielen bei euch eine ganz große Rolle. Ich glaube, das ist, also ich finde das eine spannende Abgrenzung. Wenn wir jetzt zu dem World Press Award bleiben, ihr seid ein sehr positiver Wettbewerb.
Richtig. Das Motto war schon immer, our world is beautiful. Und mittlerweile denke ich auch ich würde gar nicht sagen mit Recht, sondern eben um diesem etwas entgegenzusetzen. Also eben um vielleicht auch in Krisenzeiten zu zeigen, nein, die Welt ist nicht nur dunkel und schlecht, sondern es gibt überall lichte Momente, es gibt überall noch Schönheit in der Welt und das kann eben alles Mögliche sein. Darum ja auch so viele Kategorien, um eben, ich will nicht sagen, um dem World Press was entgegenzusetzen, weil das ist nicht der Anspruch.
Der Gedanke ist mir aber gerade auch gekommen, ja. Nämlich gar nicht so im Sinne von Konkurrenz, sondern dass man eben einfach auch sagt, also gut, World Press ist ja relativ breit aufgestellt, ne? Du kennst die Ausstellungen sicherlich und es gibt viele Sachen, die einen sehr bewegen, es gibt viele Sachen, die einen sehr mitnehmen. Es gibt da immer auch wieder positive Geschichten. Es gibt diese tollen Projektarbeiten, die jetzt hier der World Press Award Oldenburg als Special-Ausstellung hat. Es ist aber trotzdem natürlich so, dass es unheimlich viele Themen sind, die einen wirklich schwerst bewegen. Ne? Ja. Wo man dann nach der guten Nachricht in der World Press Award Ausstellung zum Teil auch wirklich suchen muss. Nach den Sachen, die ästhetisch über eine andere Ebene funktionieren, die einem gutes Gefühl geben und die einen eben auch, ich sag's mal ganz einfach, manchmal auch mit Hoffnung nach Hause gehen lassen. Und das ist tatsächlich auch der Gedanke, der mir gekommen ist, weil ich das Gefühl hatte, der CW Photo Award oder zumindest das, was da ein Ergebnis rauskommt, das ist so ein bisschen die gute Nachricht in der Tagesschau, die einem manchmal fehlt.
Genau.
Wo ich manchmal auch, wo ich vor ein paar Jahren sicherlich gedacht hätte, ist schwierig, ne? Aber warum nicht einfach eine ganz andere Nachricht in diesen Nachrichten unterbringen, in jeder Nachricht eine.
Ja, und es funktioniert tatsächlich auch zusammen, denn wenn ich hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, wir haben auch Anfragen von Ausstellungsorten, wo die World Press Ausstellung ist, die dann explizit uns nochmal anfragen und sagen, oh, wir wollen dem aber irgendwie auch was entgegensetzen. Also, dass sie das zusammen zeigen, nicht in einem Raum, aber an einem Ort und sagen, wenn die Leute aus der World Press Ausstellung kommen, dass sie vielleicht eben auch noch mit einer guten Nachricht nach Hause gehen und sich das so komplementiert. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, zu sagen, man macht das irgendwie gleichzeitig.
Ja, gibt es unterschiedliche, natürlich gibt es unterschiedliche Sichtweisen, aber mich interessiert da einfach, wie du das siehst. Gibt es unterschiedliche Sichtweisen an der Stelle zwischen Fotoprofis und Amateuren?
Wie meinst du das? In der
Herangehensweise. Weil ich die Frage, die übergreifende Frage, die ich mir gestellt habe, das habe ich ja immer schon, ist es überhaupt möglich, also für mich jetzt, ne? Also nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt dran teilnehmen, sondern ist es für mich als Profi, das, was ich mich gefragt habe, überhaupt möglich, mich gegen diese wahnsinnige Amateurqualität durchzusetzen? Das meine ich genauso, wie es ist. Ne? Weil ich kenne das, früher von den Reisereportagen. Du bist irgendwo hingekommen und hast dann irgendwie vielleicht vorher angefangen zu recherchieren, was gibt es für Bilder von mir aus, im Oman, irgendwo in Neuseeland oder was weiß ich nicht was. Und du siehst dann Bilder auf Flickr oder wie auch immer von Amateuren, die zum Beispiel Architektur machen, die Landschaftsfotografie machen und du stehst da und denkst dir, ich brauche da eigentlich gar nicht hinfahren. Mhm. Ne? Also ein Top-Einzelbild, du kannst es nicht toppen. Irgendwer hat wochenlang auf diesem Berg gesessen, bis das richtige Licht war und hat das perfekte Bild gemacht. Und ich habe das Gefühl ganz oft, dass der Anteil an Amateuren, die genau diesen Weg gehen, höher ist als bei Profis, die eben nicht zwingend nur das fotografieren, was sie wollen, sondern eben das, womit sie beauftragt werden.
Ich würde sagen, ja. Weil, wie gesagt, am Ende zählt das Bild. Und ich würde schon auch sagen, dass ein Profi mit all der Erfahrung da natürlich einen Vorteil hat. Ich denke gerade drüber nach, über die Mischung bei uns in den Gewinnerbildern. Und da ist wirklich beides vertreten. Da ist der Amateur vertreten, der selbst sagt, oh, das war jetzt aber Glück, ich habe das ja nur eingereicht, ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit komme. Aber gleichzeitig gewinnt auch der Profifotograf, der ganz genau wusste, was er da tut, der nochmal dreimal zurückkommt und auf das richtige Licht wartet auf diesem einen Trip. Also es ist beides vertreten.
Wie oft passiert es, dass du Amateure überrascht, die bis dahin noch gar nicht wussten, dass die Qualität ihrer Bilder ein so hohes Level hat?
Jedes Mal. Bei jedem Award.
Gibt's da eine Geschichte oder ein, zwei, wo du sagst, die sticht ganz besonders raus? Weil ich, also ich glaube, das ist nämlich, ich habe mich vergangene Woche mit dem Simon Puschmann unterhalten. Der ist einer der erfolgreichsten Automobilfotografen in Deutschland, macht das seit Ewigkeiten, ist wahnsinnig umtriebig, unfassbar kreativ, findet sich alle paar Jahre wieder. Und der hat mir erzählt, wie er zur Fotografie gekommen ist und ist ganz dogmatisch gewesen. Der hat einen Schüleraustausch gehabt in Neuseeland, wollte da gerne fotografieren und hat gedacht, wenn er das macht und das dokumentieren will, damit er da keine Kackbilder von seinem Jahr hat, dann muss er einfach lernen, weil er sich für Labor zum Beispiel interessiert hat, dann muss er jetzt auch dazu noch ein bisschen fotografieren lernen, sonst kann er das nicht machen. Mehr Anspruch war das gar nicht. Und darauf fußt das alles, weil dann nämlich jemand vorbeigekommen ist, der die Bilder gesehen hat und gesagt hat, ja krass, habe ich noch nicht gesehen, du musst weitermachen.
Mhm.
Also die Frage ist, wie häufig glaubst du, kommt es vor, dass genau das, was du machst, da jemanden ja vielleicht die Augen öffnet, den erweckt?
Ich würde wirklich sagen, einmal pro Award, also einer, mindestens einer oder eine der Kategoriegewinner ist immer überrascht, dass sie überhaupt so weit gekommen ist. Und es ist, würde ich auch sagen, in einem Fall immer ein Anstoß zu sagen, ich mache weiter. Oder es hat sich gelohnt. Ich finde zum einen, wenn man bei einem Wettbewerb mitmacht, ist das an sich schon unglaublich mutig, sich mit seinen Fotos so zu zeigen, in den Wettbewerb zu gehen. Da finde ich, muss man ja selber schon an seine Fotografie glauben, weil sonst macht man es ja wahrscheinlich nicht, würde ich einschätzen. Und dann muss es ja aber jemand anerkennen. Also dann muss es die Jury ja auch erkennen. Und darum denke ich schon, dass jeder, der mitmacht, das Potenzial in seinen Bildern sieht, weil sonst würde ich ja nicht mitmachen wahrscheinlich. Aber dann diese Anerkennung auch zurückzubekommen und dass da jemand ist und sagt, ich sehe genau das, was du ausdrücken wolltest, das ist der, glaube ich, der überraschende Faktor, der dann oft damit reinspielt.
Gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie Bilder funktionieren müssen?
Wir haben im letzten Jahr unsere Jury gefragt, was sie sehen wollen, wonach sie suchen in der Endauswahl. Und das ist auch kein Geheimnis. Und auch unsere Jury ist ja jedes Jahr kein Geheimnis, das selbst. Das ist auch immer so den Tipp, den ich mitgeben würde. Beschäftige dich mit dem Wettbewerb. Guck, wer ist in der Jury? Was sind die Bedingungen? Also so grundlegende Fakten, die man schon mal klären kann. Aber ansonsten würde ich sagen, es sollte, wie gesagt, irgendwie emotional ansprechend sein. Das ist für jeden anders. Dafür haben wir aber auch verschiedenste Menschen in der Jury. Und es sollte natürlich, was heißt fotografisch gut gemacht sein, aber so ein gewisser
ästhetischer Anspruch.
Ja, oder auch die Message muss halt erkennbar sein. Du kriegst ja keine Emotionen über ein Bild, wenn nicht wirklich klar ist, worum geht es hier eigentlich. Also, dass man mit der Perspektive und dem Licht oder mit irgendwas so spielt, dass auch der, der das Bild jetzt nur einmal sieht, weiß, was du ausdrücken wolltest damit.
Ja, weil ich habe mich gefragt, ich habe ein paar Jahre für eine Londoner Stock Agentur gearbeitet und da hast du eben auch die Art Direktoren und da gibt es eben auch, also ich habe mich grundsätzlich sehr intensiv damit beschäftigt, wie funktionieren Bilder in dem Zusammenhang. Und darauf bin ich wieder gekommen, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, okay, wie funktioniert ein Fotowettbewerb mit 650.000 Einsendungen? Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, in welcher Größe funktioniert der erste Durchlauf? Ne? Also jetzt rein technisch. Wenn ich mir das vorstelle, du sitzt jetzt am Rechner. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein eigenes Editing mache, dann gehe ich ja die, ich weiß nicht, 1000, anderthalb, 2000 Bilder, die ich pro Tag raushaue, die gehe ich relativ schnell durch und verteile nur Sterne, wo ich weiß, okay, genau das könnte, das wäre als Titelseite oder als wie auch immer denkbar. So, und dann habe ich daraus eine Auswahl, die das dann extrahiert und die wird dann wieder kleiner. Aber ich gucke mir die alle schon in groß an.
Mhm.
Ich weiß aber, dass das mit dieser Stockgeschichte zum Beispiel, wenn du bei Gettys bist, dann gibst du Begriff XY ein und dann hast du erstmal so 20, 30 irgendwie drauf und dann hast du erstmal Briefmarken. So, und die Artdirektorin in London, die hat mir erklärt, wenn du möchtest, dass deine Bilder funktionieren, ne, dass die sich verkaufen, ne, was ja was ganz anderes als empfunden, dann müssen die erstmal von der Grundstruktur so klar sein, dass sie als Briefmarke funktionieren, ne? Dass man auch das Bedürfnis hat, die anzuklicken. Und wenn dann, also wenn du jetzt irgendwelche geheimen Informationen da drin hast, Zusatzsachen, wenn die Bilder eine gewisse Tiefe haben, mach, was du willst, aber versteck sie da. Also die dürfen, das darf dann von hinten in der zweiten Runde kommen, aber es muss erstmal plakativ in relativ klein funktionieren. Mhm. Wie ist das bei euch? Wie guckt ihr euch die erste Rutsche durch?
Auch relativ, relativ klein. Wir haben ein angeschlossenes Jury-Tool an die Plattform entwickelt, wo das dann alles rein. Auch, das klärt vielleicht auch manche technische Fragen,
wie ja, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, Alter, wie macht ihr das? Ne? Weil
nein, das ist alles in einer Plattform.
Ah, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass du 30 Leute in 20 Ländern hast und jeder kriegt die dann einzeln rein. Und, okay, gut.
Das ist, bleibt sozusagen
das
alles
beruhigt
in einem.
Mich. Das ist, du hast auch noch einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht, als wir uns hier eben getroffen haben, bist gerade reingekommen, da habe ich mir gedacht, okay, sie haben vielleicht doch ein Tool. Okay, also.
Wir haben ein Tool.
Ihr habt
und
ein Tool.
In diesem Tool kannst du beides, du kannst sie erstmal so auf, ich kann es dir jetzt zeigen, solche Größe, das sind größer als Briefmarke auf jeden Fall.
So 9x13,
ja,
würde ich sagen, von
und dann,
hier, von der anderen Seite des Tisches.
und dann kannst du es natürlich Fullscreen anschauen, anklicken. Aber auch da, eben, wie du eben schon sagtest, das Erste muss natürlich überzeugen, auch im Kleinen. Und ich glaube, das ist dasselbe, wie du auch Sterne vergibst. Irgendwas hat Klick gemacht, als du schnell durchgeguckt hast.
Also es braucht so eine Grundklarheit.
Manchmal auch nicht. Manchmal macht sie auch neugierig. Es ist wirklich schwer zu sagen, tatsächlich.
Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall meinen Herrn auch nochmal durchblättern, weil es ist wirklich, was mich erschlagen kann man nicht sagen, das wäre ja negativ. Was mich positiv überrascht, ist halt die Vielfalt. Ne? Also wenn ich wenn ich dieses Buch durchblätter, dann habe ich die nächste Seite, ich weiß nicht, was kommt. Na, ich weiß nicht, was kommt. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo reingehe, mich dann nur reinziehen lasse, sondern vom Grundprinzip kann man sich hinsetzen, wenn man das zu zweit so abends anguckt und kann sich immer so 2, 3 Seiten angucken oder 5 darüber diskutieren und dann kannst du aber eigentlich auch jede Seite einzeln anschauen, weil eben die Vielfalt so hoch ist. Was mich interessiert bei dieser Vielfalt, weil du bist ja wirklich begeistert von dem Fotowettbewerb selber. Welche Kategorie begeistert dich denn am meisten, weißt du?
Weiß ich ganz genau. Streetfotografie tatsächlich. Die haben wir seit letztem Jahr neu. Und ich bin sehr froh, dass wir sie eingeführt haben, ganz subjektiv gesehen. Weiß nicht, begeistert mich, glaube ich, persönlich am meisten.
Ist es deswegen, weil die Streetfotografie noch einen Tuck weitergeht? Weil, also ich finde das, was ich ganz spannend finde, ist, also es gibt großartige Tier-, Nature- und Wildlife-Fotos. Das muss man einfach sagen. Ne? Auch so Situationen, Aufnahmen, wo du manchmal da stehst und denkst, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist ein Tierfotograf oder ich habe zum Beispiel einen ehemaligen Kollegen, mit dem ich zusammen angefangen habe, der dann vor 20 Jahren oder 25 Jahren die Profifotografie aufgegeben hat. Der fotografiert nur noch Tiere, macht das privat und hat halt auch ein wahnsinniges Level. Mhm. Aber es ist viel der Moment. Ne? Also Tierfotografie ist so ein bisschen wie Angeln, habe ich manchmal das Gefühl. Du musst schon was voraussehen, du musst auch was über die Tiere wissen, ne? Aber es ist vom Grundprinzip wie Großwildjagd ohne Munition. Das heißt, du hast die Technik, du hast die Rahmenbedingungen, du brauchst natürlich noch das Licht, du brauchst aber auch den richtigen Moment. Und dann sitzt du und wartest, bis es passiert. So, und bei, ich habe das Gefühl, dass Street Photography viel komplexer ist, mhm, und dass die Bilder, die dann da rauskommen, auch sich auf eine anderen Weise erscheinen, dass du auf der Oberfläche eben erstmal ein Bild hast, was ästhetisch in irgendeiner Form ansprechend ist, dass du da aber ganz häufig immer noch tiefer eintauchen kann und dass die Bilder, die sind nicht unbedingt ästhetischer, sie sind auch ästhetisch, aber ich glaube, sie machen im Handling mehr Spaß.
Ja, ich glaube, was mich noch mehr daran fasziniert, wo du eben Momente ansprachst, ist, dass es, finde ich, noch mehr als bei anderen Genres, finde ich, bei Street kommen so viele verschiedene Elemente zusammen, dass es diesen Moment wahrscheinlich wirklich nie wieder gibt. Also auch ein Löwe wird sich wahrscheinlich nie wieder so hinstellen, wie er dann auf diesem einen Bild stand. Aber wenn das Stereotyp der Streetfotografie ist für mich irgendwie ein Mensch läuft durchs Bild, es passt perfekt zum Hintergrund und das Licht ist auch noch gut. Und das ist im besten Fall zufällig, im besten Fall authentisch, dass sich diese Situation so wahrscheinlich nie wieder ergeben wird. Und dass in diesem Moment einfach alles zusammenkam und vielleicht glaubt man auch noch mehr an den Zufall in der Streetfotografie, würde ich zumindest denken. Das ist das, was mich fasziniert, dass es da vielleicht mehr zufällig ist, als wenn ich weiß, ich gehe jetzt auf eine Safari und ich, wenn es gut läuft, kommt das Tier. Aber ich bin schon mal da.
Ist es vielleicht auch bei Street Photography, weil man das Gefühl hat, ist es noch echter?
Das kann sein, ja.
Weil wir haben jetzt vorhin, ich hab gefragt, um Gottes Willen, also vielleicht gibt es ja noch ein Tabuthema und dann ging es eher, also meine Frage war, weil es gab ja jetzt vorletztes Jahr gab es ja diesen großen Moment im Sony Award, wo dann bei der Preisverleihung ein Boris Eldaksen gesagt hat, das ist gar kein Foto. So, das ist natürlich... das ist natürlich schwierig und es gibt, ich habe jetzt gestern gelernt, dass tatsächlich der World Press Award gab einen großen Aufschrei, ist dann doch nicht passiert, überlegt hat, ob sie eine KI-Kategorie einführen, wo ich denke, was liegt dem Ganzen ferner, als diesen Award mit einer KI-Kategorie auszustatten, und hat mich dann gefragt, wie ihr mit dem Thema umgeht, ob ihr eine eigene Kategorie schafft, ob ihr das kategorisch ablehnt, ob ihr das ausschließt, weil natürlich ist es, also sich mit Fotografie auseinanderzusetzen, ist das eine. Und du kannst rausgehen, du kannst Fotos machen. Ein Foto kann dir im Gegensatz zu einer Zeichnung auch passieren, ne? Dass du dich hinsetzt und eine großartige Zeichnung machst, obwohl du vorher nie gezeichnet hast. Das ist relativ unwahrscheinlich. Bei einem Foto kann es ja theoretisch passieren, dass dir ein One-Hit-Wonder, du hast eine Auslösung, das ist die erste Auslösung deines Lebens, du gewinnst damit den CEWE-Foto-Award und
es ändert was.
Es ändert was, ne? Das kann schon sein, diese Zufälligkeit. Und ich sag mal, KI kann ja auch so zufällig passieren. Das heißt, die Frage ist dann in dem Moment natürlich auch die nach einer Wiederholbarkeit. Wie geht ihr damit um?
Wir haben es auch ausgeschlossen. Wir haben uns damit beschäftigt und auch genau uns diese Fragen gestellt. Wollen wir uns dafür öffnen? Wollen wir eine Kategorie einführen? Wie stehen wir dazu? Und haben dann entschlossen, das ist nicht CEWE. Also auch jetzt mal abgesehen vom Fotowettbewerb, auch für unsere...
Obwohl, das bietet sich ja an. Die Jury macht ja auch automatisch. Nein, das ist ein Mensch. Ich will unbedingt dieses Tool sehen.
auch in der restlichen Kommunikation bei CEWE. Wir nutzen ja auch echte Kunden in unserer Werbung. Wir benutzen nur Kundenbeispiele auf Messen. Also auch da, die Produkte, die sind alle echt. Und das wäre einfach nicht CEWE, wenn wir jetzt anfangen bei Fotowettbewerb.
Moment. Na, also ich spule noch mal ganz kurz zurück. Das will ich jetzt wissen. Das heißt, wir sind ja gerade da vorne reingekommen und ihr habt hier als Aufsteller und Aussteller ja auch Beispielbildbände. Ja?
Ja.
Das heißt, die Leute in der Fernsehwerbung oder bei eurer Seite, das, also in der Fernsehwerbung.
Die sind echt. Das sind echte Kunden, echte Familien.
Das heißt,
Familien.
Es sind nicht echte Menschen im Sinne von, es sind echte Models.
Also es sind auch echte Menschen, Gott sei Dank. Nein, die sind auch echte Kunden. Also,
ja gut, ich finde das immer schwierig, das zu sagen. Ich habe jetzt mit einer Modelagentur unterhalten. Nämlich, es ist immer schwierig zu sagen, dass die einen Menschen echt sind, die anderen nicht. Aber es sind authentische Personen, die...
Genau.
Sich selber darstellen und nicht wen anders spielen.
Genau.
Ach krass.
Wir casten unsere Kunden sozusagen.
Wie macht ihr das denn?
Dafür haben wir ein sehr gutes Kampagnenteam.
Das ist ja Wahnsinn. Weil ich habe das vor 100 Jahren mal gehabt für eine Firma, die auf die glorreiche Idee gekommen sind, dass sie eine ganze Kampagne machen mit echten Kunden und dann eben gesagt haben, sie machen das wie ein Wettbewerb und wer daran teilnimmt, dann können sie sich das auswählen und es hat nicht geklappt. Und ich habe in Haushalten gestanden, wo ich gedacht habe, das ist schwierig. Wie macht ihr das?
Die Umgebung oder?
Nee, wo kriegt ihr die?
Zum einen über Bewerbung, aber auch durch Castings. Eben weil, zum Beispiel beim zurück auf den CEWE Photo Award, es reichen ja echte Menschen, echte Bilder ein, aus ihren Urlauben zum Beispiel, oder die bereits schon CEWE-Kundinnen sind. Und auch da hast du dann ja eine Bandbreite oder ein Netzwerk an Menschen, die vielleicht schon Fan deiner Marke sind, wo man die einfach mal interviewt und einfach mal fragt, was macht ihr denn schon so mit uns? Habt ihr noch mehr solcher Fotos? Und wenn die gut drauf sind dann kann es sein, dass du am Ende in unserer Weihnachtskampagne landest.
Krass.
Ja, und so geht es natürlich auch. Wir haben ja auch eine riesen CW-Community nur für CW-Fotobücher, also wo du dein Buch, was du gestaltet hast, hochladen kannst. Und auch da schauen wir natürlich durch, wer ist da? Wer ist da enthusiastisch?
Ach so rum, okay, das genau. Macht Sinn.
Also
ne?
Wir casten sozusagen über die Gestaltung, über dein Produkt.
Ah, okay, gut, so macht das Sinn, weil ich habe auch gedacht, ihr könnt ja nicht in eurer Produktion durchgehen und sagen, oh, los, hier.
Nein. Also
dann sagt der Thomas an Maschine 3, also ganz ehrlich, mir ist hier gerade ein Fotobuch rausgefallen, das ist großartig. Ich glaube, wir nehmen da mal Kontakt auf. Das heißt, der Kontakt kommt tatsächlich von den Kunden.
Genau, ja. Ja.
Das macht Sinn. Ja, ich habe mir da lange Gedanken drüber, weil, wie gesagt, ich habe mich gefragt, wie kommt ihr an die Bilder? Wie kommt ihr an die Bildbände, die, wenn du hier reinkommst, rechts und links stehen, wo du denkst, da steht dann links so einer Neuseeland. Du denkst, ja krass, wie haben die das gemacht? Und denkt sich jemand für mich, ja, ganz einfach. Die sind halt einfach Getty Images, Neuseeland, Queenstown einmal durchgegangen, nein, haben die Lizenzen gekauft und haben gesagt, okay, das wird jetzt unser Ausstellungsmessebuch.
Nein, es sind meistens oder eigentlich immer echte Kundenbeispiele, die dann in der Community hochgeladen wurden. Und wo wir dann natürlich in den Dialog mit den Menschen gehen, können wir das nutzen? Habt ihr noch mehr? Oder man gestaltet auch mal was zusammen, wenn man ein bestimmtes Content-Piece hat. Sagt, wollt ihr das für uns gestalten? Und so entstehen dann die vielen Tipps, Bücher, genau.
Ganz ehrlich, damit habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Das ist ja großartig.
Und darum passt es nicht, wenn wir eine KI-Kategorie einführen, weil wir dann würden wir auch ganz weit weg von unserer Marke rücken.
Ja gut, das rückt aber, das ist jetzt spannend, weil das rückt, also in meiner persönlichen Wahrnehmung, ne, weil ich beschäftige mich mit unterschiedlichen Firmen, Whitewall zum Beispiel gehört ja auch zu CW. Das ist ja was, wo Kollegen, wenn man mal ein bisschen größer machen will, wenn man das in Ausstellungskategorien denkt und machen möchte und so weiter, dann ist das halt auch einfach, das ist schon auch ein Qualitätslevel. Aber das rückt diesen Foto Award ja in ein ganz anderes Licht. Das heißt, es ist ein offener Award für alle, die fotografieren. Es ist ein offener Award für alle, die Leidenschaft für die Fotografie haben. Aber es ist auch ein Award für eure Community, mit eurer Community, wo eure Community eine große Rolle spielt.
Sehr große Rolle sogar. Ohne die geht's ja nicht. Irgendwer muss die über 650.000 Fotos ja einreichen.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das funktionieren kann, wie ein Award innerhalb von 10 Jahren so groß wird. Du hast ja gesagt, ja, wir sind schon 10 Jahre dabei. Dann denke ich mir, du, das ist eine lächerliche Zahl, um auf 650.000 zu kommen. Da kann man natürlich sagen, es gibt auch Instagram-Profile mit 650.000 oder 1 Million Follower. Das ist harte Arbeit, die habt ihr da sicherlich auch reingesteckt. Aber dass bei euch alles echt ist, inklusive damit habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Sonst würde ich, glaube ich, auch nicht in den Podcast kommen und so gerne darüber erzählen. Weil genau das ist ja, was wahrscheinlich dann auch am Ende so begeistert und auch mich im täglichen Arbeiten, weil ich ja weiß, was ich da auf meinem Bildschirm sehe, ist echt. Und da steht auch, und eben, da steht ein Mensch hinter, dem du vielleicht eine riesige Freude damit machst, dass du gerade sein Bild auf irgendeine Shortlist setzt oder setzen lässt. Und auch da spielt so ein bisschen wieder das Netzwerk rein oder die Bühne, die wir den Menschen auch geben wollen. Zum einen, ich weiß nicht, wenn man mal so durchguckt auf der Webseite, das ist alles öffentlich. Also wir sind ja kein geschlossener Wettbewerb, wo du dein Foto einreichst und nur wenn du gewinnst, wird es sichtbar, sondern du reichst dein Foto ein und es erscheint direkt auf der Webseite. Das heißt, alle User, alle Menschen im Internet theoretisch könnten dein Foto sehen, dein Profil sehen. Es ist also eigentlich auch eine super Bühne für dich. Vielleicht auch deshalb so interessant für Amateurfotografin. Und gleichzeitig ist es für uns natürlich auch eine tolle Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, mit denen man dann vielleicht zusammenarbeiten kann, um eben ein schönes Buch zu machen am Ende. Das heißt zum Beispiel, GewinnerInnen werden auch grundsätzlich interviewt. Wir wollen die kennenlernen. Und dann hörst du halt diese Geschichten von wegen, da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Oder die Story, die jedes Mal kommt, ist, meine Freundin hat gesagt, ich soll das einreichen. Und dann am Ende gewinnst du.
Obwohl ich die gestern tatsächlich auch beim WordPress Award gehört habe,
ja,
dass es einen WordPress Award Gewinner gab, wo die Frau das dann praktisch mehr oder weniger heimlich eingereicht hat. Ne? Da ging es halt auch darum, wofür mache ich das? Wofür arbeite ich? Möchte ich Awards gewinnen? Und in dem Fall ist es eben, dass es viele Menschen gibt, die eben die Geschichten erzählen wollen beim WordPress Award und auch weiterkommen wollen oder die das Gefühl haben, dass die Geschichte erzählt werden muss und es eigentlich in den Hintergrund treten und das gar nicht wollen. Und dann kommt dann halt auch irgendjemand und sagt, aber ganz ehrlich, und schnappt sich das Bild und reicht das ein. Ihr habt, also eine Frage kurz zum Ablauf, weil ihr habt ja dieses Tool. Was ich mich gefragt habe, das ist eine ganz kleine technische Frage, wird jetzt jemand sagen, das spielt ja keine Rolle. Wenn du einmal was weggeklickt hast, kannst du wieder zurück?
Ja, klar.
Gut. Nee, weil ich hab überlegt, wie viele Bilder man dann pro Tag so durchblättert, ne? Und dann, wenn ich das bei mir mache, dann, sind dann 30, 35 sind relativ ähnlich, dann gehe ich so durch und dann denke ich mir, oh, das war cool. Und dann überlege ich mir, gehe ich zurück? Ach Quatsch, ich nehme das nächste. Ne? Mhm. Also dann, da habe ich dadurch eine Übersicht und auch nicht den Qualitätsverlust, aber es geht ja bei allen Bildern nur meine eigenen Bilder. Und dann habe ich mir überlegt, wenn du jetzt da durchgehst und auf den Knopf drückst und dann denkst, ah, das ist drin und das ist raus. Ach, jetzt habe ich mich verdrückt. Ah, egal, ich habe eh gleich Pause.
Nein.
Also du kannst dann eben auch zurück. Oder es passiert ja auch, dass du dann irgendwie so vier Bilder später sagst, ah, irgendwas ist da hängen geblieben. Ich guck noch mal.
Und das sind die guten Bilder. Wenn irgendwas hängen geblieben ist, dann hat es bei mir ja schon was ausgelöst. Und hoffentlich löst es dann bei anderen noch viel mehr aus. Und genau, dann gehe ich auch oft zurück und sehe, das nehme ich noch mit.
Wir unterbrechen diese Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor. Unterstützt wird dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Welche Bilder bleiben hängen und warum? Also ich habe das den einen Kollegen gestern gefragt. Ich bin da ein bisschen weitergegangen. Das wäre dann meine zweite Frage danach. Ich habe mich gefragt, wie Ikonen entstehen. Na, es gibt ja so Bilder aus den letzten 50, 60, 70 Jahren, weil ich was, dann sage ich zwei, drei Worte und jeder hat die vor Augen. Und natürlich sind das Bilder, die komplexe Ereignisse, das sind meistens Pressebilder, die komplexe Ereignisse mit einem einfachen Bild emotional so auf den Punkt bringen, dass du keine drei Seiten erklären musst, sondern du zeigst das Bild und sagst, so geht's mir, ich kann die Situation so jetzt verstehen. Bei den schönen Geschichten ist das ja ein bisschen anders. Wenn wir jetzt wieder beim WordPress und wieder bei dem Vergleich sind, ne? Stell dir vor, du begegnest zwei Menschen. Ja, die eine Person ist vollkommen unscheinbar, aber wenn du dich mit ihr unterhältst, dann gewinnt das eine unfassbare Tiefe.
Ja.
So, und da habe ich manchmal das Gefühl, dass manche journalistischen Bilder so funktionieren. Ne? Die ziehen dich rein. Natürlich gibt es auch die lauten, die plakativen, aber viele, gerade in der Dokumentarfotografie, ziehen dich viele Bilder rein und auch in eine Serie. Dann kommt das nächste Bild und noch ein. Und es gibt immer mehr Facetten. Und bei euch gibt es viele Bilder, die, ja, wie soll ich das sagen, die sind einfach, ja, schön.
Schön.
Die sind schön und die sind ästhetisch.
Ja.
Die sind, manche sind sehr plakativ, aber trotzdem dadurch wahnsinnig prägnant. Andere funktionieren auf den zweiten, aber es gibt halt relativ wenige, die auf den dritten, vierten, fünften funktionieren. Mhm. Na, ich habe das Titelbild von 2023 zum Beispiel. Ich glaube, dass das All-Over-Award-Bild, das funktioniert tatsächlich über 3, 4, 5, 6 Ebenen. Da siehst du das erste Bild und denkst, krass. Und jedes Mal, wenn du es anguckst, siehst du noch andere Sachen. Aber wenn du da durchgehst, wird ja im Großteil der Fälle sind das einfach schöne Bilder. Was bleibt da hängen? Was bewegt dich dazu, drei Bilder zurückzuklicken?
Auch da, ich glaube, das überraschende Lichtstimmung bei mir auf jeden Fall. Und ich glaube, manchmal auch so ein nostalgischer Touch. Also es ist ja das, wo du am Ende dann irgendeine Verbindung zu dem Foto aufbaust. Und das kann kleines Detail sein, das kann die Lichtstimmung sein, es kann der Ort sein, weil du ihn entweder kennst oder irgendein Verlangen vielleicht da hast, Fernweh, da mal hinzureisen. Also es ist, ich glaube, es ist immer das, die persönliche Note, die du in das Foto hineinprojizierst, wo du dann denkst, ah, da bleibe ich hängen. Es gibt natürlich auch einfach diese Bilder, die sind perfekt und die sind wahnsinnig schön, aber dann fehlt es vielleicht manchmal an Emotionalität, weil sie zu perfekt sind, weil das ist sozusagen schon fertig, du kannst nichts mehr hineinprojizieren.
Das heißt, du brauchst einen Ansatzpunkt,
um dieses
Bild für dich als schön zu erachten.
Ja, ich glaube, so ist es ja. Schönheit ist ja subjektiv. Darüber diskutieren wir auch ganz oft, weil wenn du den Titel eines Wettbewerbs Our World is Beautiful nennst und dann aber kommt oft der Gedanke, ja, aber was ist denn schön? Was ist denn Schönheit?
Gut, um meine eigenen Vorteile gegenüber den Kollegen nachher noch ein bisschen nach vorne zu bringen, werden wir uns kurzzeitig darüber unterhalten, welche Bilder du ganz besonders schön findest, damit ich weiß, wo ich ansetzen kann. Ihr habt Jurymitglieder, die sind, das sind schon auch wirklich Top-Fotografen. Also ich glaube, den Jan Arthus Bertrand, der ist mir das erste Mal in den Nullerjahren in die Hände gefallen. Georg Steinmetz, ich glaube, die machen beide sehr ästhetische, auch sehr ästhetische Luftaufnahmen, ja. Witzigerweise. Da habe ich auch überlegt, gibt's da ein Prinzip. Aber es sind eben auch so Leute dabei wie Michel Comte, der es schafft, Schönheit auf eine sehr künstlerische Weise zu vermitteln. Ja, was ich spannend finde an den Bildern ist, dass es, also es gibt ja die klassischen künstlerischen Fotografen, also die, wo die Kunst dann auch das nächste Level hat, also die dann vielleicht manchmal in der Fotografie auch so ein bisschen so eine Richtung gehen wie bei der Musik in die Zwölftonmusik oder Jazz, wo man sagt, ja, es ist Kunst, versteht aber nicht jeder. Und Michel Comte bewegt sich ja zum Beispiel irgendwo dazwischen. Und auf der anderen Seite taucht aber auch so jemand auf wie eine Ulla Lohmann, die halt irgendwo in Timbuktu durch den, nee, Timbuktu ist Mali, das ist schlecht, die haben gar keinen Busch, das ist Wüste, aber die irgendwo in Ozeanien hinter verschollenen Völkern hinterher robbt und vor allen Dingen sehr intensiv durch Vulkane reist und zwar nicht außen vorbei, sondern tatsächlich durch. Die sind ganz unterschiedlich. Mhm. Du bist denen ja, begegnest denen ja sicherlich. Wie unterschiedlich sind die Sichten dieser Personen auf die Bilder?
Überraschend einigend am Ende. Also genau das wollen wir ja auch. Und genau das brauchen wir auch. Denn wie ich ja auch schon sagte, da sind alles meine Empfindungen. Ich finde das schön, ich würde darauf achten. Das funktioniert nicht, wenn wir eine homogene Jury haben. Dann haben wir am Ende vielleicht dieselben 10 GewinnerInnen, die dieselbe Art von Fotos machen.
Ja gut, das heißt nur 99 Plätze frei, das ist dann schwierig.
Und so, so setzen wir ja auch die Jury zusammen, um zu sehen, okay, wir brauchen ein bisschen was von allem. Wir brauchen auch Experten in ihrem Feld, eben um, wenn wir zurück auf KI kommen oder auf überhaupt gerade bei Nature Wildlife, damit da jemand ist, der sagen kann, das ist möglich. Das würde wahrscheinlich so gemacht, der Hintergrundwissen hat, weil das haben wir natürlich nicht. Wir sind keine Profifotografin. Und so entstehen dann auch viele Diskussionen. Dafür ist eine Jury-Sitzung ja auch genau da, dass Bilder diskutiert werden, dass geschoben wird, dass abgestimmt wird, dass Vetos kommen. Und am Ende einigen sie sich doch immer.
Das heißt, du und dein Team, ihr bereitet praktisch alle Einsendungen vor für den großen Tag, für die Jury-Sitzung.
Genau.
Ist das der Moment, wo das, wie man sich das klassisch vorstellt, wo die Bilder dann plötzlich erstmals aus den Monitoren raus dürfen?
Ja.
Und dann in groß oder in einer bestimmten Größe, ja, wie man sich klassisch vorstellt, die kommen dann erstmal auf dem Stapel an und dann geht es los mit den Kategorien, werden auf dem Boden an den Wänden ausgeteilt. Das heißt, es ist dann wirklich so, wie ich mir das zum Beispiel vorstelle, mit 1500 Bildern, die da irgendwo rumliegen und die Leute dann nachdenkend dadurch wandeln und sagen, das ist jetzt mein persönlicher Favorit, wie kann ich die anderen davon überzeugen? Ja, also ich sage dem Jan Atüs, du pass mal auf, ich finde das ganz toll, das Bild, was du da ausgesucht hast und stimme ihm dazu, damit ich hier mein eigenes Bild auch durchkriege.
Auch sowas kommt vor. Oder je nachdem, wenn du, zum Beispiel hatten wir mal die Kategorie Luftaufnahmen, da hat dann natürlich der Fotograf, der Luftaufnahmen macht, vielleicht ein bisschen den Vorteil zu sagen, ich würde das nehmen, weil ich weiß, wie es gemacht wurde und ich weiß, das ist ein gutes Foto. Und wo die anderen dann auch folgen. Also da hat jeder eben sein Steckenpferd, wo er überzeugender ist oder nicht. Genau, und das ist aber auch so wichtig, dass wir es ausdrucken, weil manche Bilder erwecken dann oder werden erst erweckt dadurch, dass sie plötzlich gedruckt sind, in einem anderen Licht erscheinen, weil sie vielleicht auf dem Monitor oder in dem kleinen Bild gar nicht, sie sind zwar weit gekommen, aber gar nicht so ihre Wirkung entfalten. Und das finde ich immer so spannend zu sehen, dass du Bilder dann nochmal ganz anders betrachtest, nur weil man sie druckt.
Ja, der Witz ist, ich mache das auch immer noch. Also ich mache das, ich habe selber alle 2 Jahre, mache ich für meine Kunden ein Buch. Und es ist tatsächlich so, dass es selbst bei der Internetseite oder beim jährlichen Portfolio-PDF ist. Es gibt viele Kollegen, die das wirklich am Rechner machen, dann mit Monitor und hier noch was und schieben. Und da gibt es auch Tool, wie man die Sachen dann in Serien zusammenstellen kann und so. Ich muss das ausdrucken. Mhm. Ich muss das ausdrucken. Das ist für mein Umfeld dann manchmal schwierig, weil ich das dann damals auch nicht nur im Büro mache oder wie auch immer, sondern dass dann wochenlang irgendwo Bilder rumliefen. Ne? Die erste Phase ist am schwierigsten, wenn das Ganze so diese Kontaktgröße hat und man dann irgendwie aus, ich weiß nicht wie viel 1000 Bildern so die kleinen Ausschnitte und die ersten Reihen macht und wenn das dann in die nächste Phase, die finde ich dann auch immer wieder. Mhm. Ne? So ein halbes Jahr später, so wie Ostereier. Und wie groß druckt ihr die aus? Ab wann wirken diese Bilder?
Wir drucken alles in DIN A4 Größe, einfach aus Kapazitäten der Räume. Aber dann ist es natürlich spannend zu erahnen, wirkt das zum Beispiel in einer Ausstellung? Das ist dann die nächste Frage. Wirkt es im Buch? Wirkt es in einer Ausstellung? Oder ist das eher ein Foto, was auf einem Bildschirm gut wirkt? Da können wir dann natürlich mit unseren verschiedenen Kanälen spielen. Das heißt zum Beispiel auch das Buch, durch das du durchgeblättert hast, das sind ja noch lange nicht alle GewinnerInnen, wir haben ja 1000. Da kommen natürlich die rein, die in einem Buch super wirken. Weil das was mit dem Foto macht, je nachdem, wo es ist.
Ja, ja gut, ich meine, klar, wenn du ein Bild klein hast auf dem Monitor, ist das eine. Wenn das in einmal ein Meter Alu-Dibond irgendwo frei an einer Wand, die 10 mal 10 Meter groß ist, alleine hängt, das hat natürlich ein ganz anderes Ding. Ich finde es hier auch spannend, wie ihr die Sachen hängt, wenn man hier durch das Unternehmen geht, weil es ist, sie wirken an den verblüffendsten Stellen. Kommst dran vorbei und sie wirken einfach. Was mich wirklich, wirklich interessiert, du hast ja selber dann wahrscheinlich einige tausend Bilder, wenn nicht Zehntausende in diesem Jahr selber, was heißt, juriert. Also
gesehen.
Bist da ja durchgegangen, gesehen, hast sie vorbereitet. Weil du die ja als erstes einmal durchgehst und sagst, das kommt so grob in Frage, dass dies, das, jenes. Wie ist das? Weil du bist ja wahrscheinlich bei dieser Jury-Sitzung dabei.
Ja.
So. Und du hast dann selber Bilder gesehen, die dir vielleicht auch über dieses ganze Jahr hängen geblieben sind. Und die dann eben in diesen 2000 Bilder, die zu der Sitzung dann eben noch da sind, auch mit dabei kommen. Kann ich mir das vorstellen wie Olympia, dass du dann im Stadion sitzt und dein eigenes Team da unten hast und so ein bisschen spekulierst oder betest oder sagst, du hast einen Favoriten und guckst, kommt da rein, schafft das?
Man fiebert ein bisschen mit, aber man ist sehr viel Selbstbeherrschung, weil wir halten uns da natürlich komplett raus. Dafür haben wir ja eine Jury.
Ich sage jetzt nicht, dass du da in den demokratischen Prozess, ne? Du kannst ja im Bundestag auch nicht auf dem Balkon sitzen und irgendwie so deine Wahlvorstellung da reinbrüllen.
Nee, man steht im Hintergrund und fiebert mit, tatsächlich, ja. Weil über ein Jahr, nehmen wir mal an, das Bild wurde schon im Mai eingereicht, gerade am Anfang, als es losging und man hat es so, es begleitet ein Gefühl schon ein Jahr und dann ist es auf dem Tisch.
Siehst du das dann immer wieder, das Bild, oder machst du das dann nur einmal?
Wenn es Kleiner Sidequest, wir haben Monatsgewinner. Wenn es ein Monatsgewinner wird, sehe ich es tatsächlich ja immer wieder, weil es dann ja auch sehr präsent ist und weil wir dann ja auch ein Interview führen. Andere Bilder sieht man nicht wieder, aber man erinnert sich an sie und dann taucht es dann wieder auf und denkt sich, manchmal hat man Bilder wieder vergessen und manchmal denkt man sich so, ja, immer noch gut.
Ja, sehr cool. Was ich mich auch gefragt habe, ist, das haben wir vorhin schon gesagt, oder habe ich vorhin schon gesagt, Einzelbilder können ja passieren. Na, also jedem von uns kann per Unfall mal das perfekte Foto, ein Foto ist ja nur das reine Produkt eines technischen Vorganges. Ne? Gehen wir weiter, das, was einen berührt, ist kein Foto, ist sicherlich auch ein Foto, aber das kann man dann schon in den Status des Bildes erheben. Also Einzelbilder können passieren. Was ich mich gefragt habe, das ist ja das, was es eben zum Beispiel auch zu anderen Fotowettbewerben ab, was würde passieren, wenn man nach Bildstrecken sucht? Weil das wäre eine sehr komplexe Kategorie. Das könnte ja schon so eine Seitenkönigskategorie werden. Weil die Frage ist ja, besteht die Fähigkeit, ein gewisses Bildlevel über eine ganze Bildstrecke zu halten?
Ich glaube, da wäre es dann eher die Geschichte, die es erzählt. Ich finde, also meine Meinung, ich finde, Bildstrecken funktionieren, wenn sie was erzählen und was aufbauen. Da muss für mich nicht dass jedes Bild perfekt sein. Ich glaube, das wäre auch nicht der Anspruch einer Strecke. Da bräuchte es dann wirklich die Story, die durch die verschiedenen Bilder erzählt wird. Wo ein Bild alleine wahrscheinlich gar nicht wirklich funktionieren würde.
Gut, das heißt, es wäre als Kategorie einfach ein bisschen komplex und würde wahrscheinlich auch zu der Art Veranstaltung oder Award nicht passen.
Aktuell würde ich sagen nicht. Wir haben auch das mal in Betracht gezogen, aber aktuell ist es halt so, dass wir sagen, okay, wir arbeiten mit dem einen Foto. Was nicht heißt, dass du nicht mehr einreichen darfst.
Wie viel darf ich denn einreichen?
Bis zu 100.
Bis zu 100?
Und du kannst auch mehrfach gewinnen. Also es ist, da erkennt man oft, ob Menschen eben einen Lucky Shot hatten oder ob die wirklich ihr Handwerk verstehen, dahinterher sind, weil dann hast du natürlich auch mehrere Bilder unter den Gewinnerbildern.
Ah, okay, also systematische Herangehensweise ja, nein.
Ja, oder auch einfach breit aufgestellt, generell. Also ich würde auch sagen, wenn man seine Chancen erhöhen will, das auch auszureizen und zu sagen, gut, dann reiche ich halt auch 100 ein, wenn die gut sind. Sagen wir nicht, nee, du hast schon einen Platz gewonnen, du darfst jetzt nicht noch einen.
Jetzt bin ich aber angefixt. Müssen die aus den letzten 24 Monaten, 12 Monaten, wie auch immer sein?
Auch da keine Vorgaben.
Da muss ich mich mal mit meinem Großvater unterhalten. Bestimmt noch ein paar edle Werke.
Genau, die müssen dann natürlich aber bestehen gegenüber denen, die sozusagen heute aufgenommen wurden, allein schon technisch qualitativ. Ich würde sagen, wir haben auch welche, die, also analoge Fotos, die dann halt digitalisiert wurden und eingereicht wurden. Das wäre grundsätzlich okay. Es ist ja ein echtes Bild sozusagen. Es ist ja, aber du siehst es ihnen ja an. In irgendeiner Form. Und das.
Dass sie analog aufgenommen worden sind.
Ja, oder aus einer anderen Zeit stammen. Und manchmal ist es dieses eben genau dieses Nostalgische, wo du denkst, ach, das macht was mit dem Bild. Oder es stinkt ein bisschen ab gegenüber allen anderen, die danach aufgenommen wurden.
Ja, wir sind. Das ist spannend, dass das jetzt als Überleitung funktioniert, weil ich habe hier tatsächlich so den letzten Punkt. Weil ich ja, wie gesagt, mich Tage, Wochenlang damit beschäftigt habe, wie kann es sein, dass da eben dieses hohe Level zustande kommt. Und eben, dass es auch über Profis und Amateure sind. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wäre so ein Fotowettbewerb, also du sagst jetzt erst 10 Jahre alt, ich habe mir die Frage gestellt, ob er vor 20 Jahren auch möglich gewesen wäre in der Form. Also ich habe mir die Frage beantwortet,
ja.
Aber mich interessiert was.
Ich glaube nicht in der Größe, allein schon wegen der Digitalisierung, würde ich sagen. Jetzt ist es auch für einen Brasilianer kein Problem, einfach mitzumachen. Er kann das halt einfach über unsere Plattform und über die Wettbewerbsseite tun. Er muss nirgendwo sein Foto per Post hinschicken. es ist ein internationaler, weltweiter Wettbewerb, wo alle erstmal mitmachen können. Und ich glaube, das verleiht ihm halt auch diese Größe.
Ja, das ist das technische Handling. Also bei mir wäre auch der Begriff der Digitalisierung gefallen, aber in einem anderen Zusammenhang. Nämlich, ich glaube, dass dieses hohe Level vor allen Dingen zustande gekommen ist durch die Demokratisierung der Technik. Ne? Das ja. heißt, vor 20 Jahren, ich meine, ist ja kein Geheimnis, ne? Wer heute auch analog arbeitet, der muss halt wirklich auf den Punkt die Technik beherrschen. Und durch die Weiterentwicklung der Technik hat jetzt jeder theoretisch die Möglichkeit, sich durch dieses Medium viel, viel leichter auszudrücken und ein ganz anderes technisches Level zu erreichen.
Das stimmt.
Du brauchst kein Studium und keine 5-jährige Ausbildung dafür, um wirklich gut arbeiten zu können.
Das stimmt. Und dann könnte man sich auch darüber unterhalten, ob es dann jetzt dazu beiträgt, dass Fotografie auch demokratisiert wird. In unseren Augen ja. In unseren Augen ist Fotografie für alle da. Und da trägt der Wettbewerb halt auch zu bei. Zu sagen, jeder darf fotografieren, kann fotografieren und darf das halt auch zeigen.
Ja,
gut. Sag ich dir.
Ja, nee, ich weiß. Also für uns, nee, für die Profis ist das natürlich scheiße. Also ich habe dann neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten und der hat einen Vortrag gehalten und da ging es eben darum, dass es einen gewissen Anteil kreativer Menschen gibt in der Gesellschaft und dass es auch in so einem, ich sag mal, gehobenen Auditorium überhaupt, ne, dass es dann natürlich die Fotografen gibt und die großen Fotografen dies und das und jenes, aber dass theoretisch die Reinigungskraft auch reinkommt, da durchläuft, vielleicht nicht den Ausbildungsstand oder das Studium hatte im Bereich der Fotografie, theoretisch oder vielleicht sogar praktisch, aber ein viel höheres kreatives Potenzial hat, als alle, die da in der ersten Reihe sitzen und irgendwie am Letteverein in der Volkwangsschule studiert haben. Mhm. Und dass durch diese Demokratisierung plötzlich alle diesen Zugang zur Fotografie haben und dadurch eben auch solche Communities in erster Instanz entstehen können oder in zweiter Instanz, ob das jetzt durch einen Preis bei euch ist oder durch irgendwas anderes, die Entscheidung auch sagt, okay, ich gehe jetzt den harten Weg in die Freiberuflichkeit.
Es kann ein Anstoß sein, finde ich. Da wären wir wieder bei den schönen Geschichten, die mal aus Gewinnerbildern werden können, wo für manche das wirklich der Anstoß war, zu sagen, nee, es wurde gesehen, es wurde wertgeschätzt, es wurde prämiert. Ich verfolge das jetzt. Ich wage den Schritt. Das ist manchmal ja nur ein Wagnis zu sagen, ich schließe mich den Profifotografen an.
Gibt es eine bestätigte Geschichte?
Weil ja, unsere Gewinnerin aus 2019. Die hat danach ihren Job geschmissen und gesagt, ich mach das jetzt Vollzeit.
Das finde ich großartig. der Wettbewerb geht wieder los im Mai.
Richtig.
Und also ich habe mir vorgenommen, weil ich es einfach so wahnsinnig spannend finde, dieses Nebeneinander von Profi und Amateur und die Leidenschaft für Fotografie, die wir ja mehr oder weniger alle teilen. Also ich habe mir vorgenommen, es jetzt mal zu verfolgen. Und vielleicht kriege ich ja so 1, 2, 3 Nasen zusammen, wo man mal gegeneinander antreten kann, gucken kann. Vielleicht schafft es ja einer mal unter die Top 10. Meine Kategorie ist leider nicht unter euren Kategorien.
Welche würdest du wählen?
Ich habe ja den unglamourösesten Teil. ich habe zwei Probleme. Also erstens mache ich viel Corporate-Fotografie. Das ist erstmal kein Problem, weil das hat ja auch seine Berechtigung. Das Problem ist, glaube ich, in dem Moment, weil ich immer im Unternehmensauftrag unterwegs bin, ich bräuchte dafür eine Freigabe.
Ja.
Und zwar A, fürs Bild und B, im Zweifel für die Person.
So,
und das ist nämlich, wenn es gibt so 2, 3, 4 Bilder, die mir auch bei mir auf der Seite, habe ich die eben auf der Startseite, bei mir auf der Fotoseite, die mir da direkt einfallen. Ich habe einen Vorstand von Volkswagen fotografiert. Das ist so mein Bild des Jahres gewesen oder ein Arbeiter im Stahlwerk. Und das sind so Sachen, wo ich sage, ich weiß schon, dass die Bilder für Corporate oder für das, was ich mache oder für Industrie überdurchschnittlich stark berühren. Und es sind auch definitiv Lieblingsbilder, aber ich kriege sie, glaube ich, aus dem Kontext nicht raus. Das heißt, gut, da wäre dann die Frage, ob's, das wäre dann wahrscheinlich Kategorie Menschen.
Würde ich sagen, vom Motiv her könntest du es da einordnen. Ja, den Rest musst du klären.
Ja, das hatte ich befürchtet. Dann mache ich mich um die Klärung und freue mich darauf, dass das jetzt im Mai wieder losgeht. Ich werde das halt wirklich mal verfolgen, weil ich einfach auch wissen will, wie sich das aufbaut mit Monat übers ganze Jahr. Und ich bin gespannt, wie es dann ausgeht.
Ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Danke, liebe Anna.
Danke, Nils.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.